Freies Radio Wüstewelle 96,6 MHz, 97,45 im Kabel und zu hören auf der ganzen weiten, weiten, weiten Welt unter wüste-welle.de. Ihr hört die Sendung Simon Says wie immer montags 16 bis 17 Uhr und die Wiederholung gibt es am Mittwoch von 23 bis 0 Uhr. Heute habe ich einen Interviewgast mit dabei, wie in der letzten Woche schon angekündigt. In der letzten Sendung schon angekündigt, den Michael Butter. Es soll heute um Verschwörungstheorien aller Arten gehen und deren Entstehung unter anderem auch. Und dafür zum Einstieg zu dem Thema habe ich eine kleine Umfrage gemacht auf den Straßen von Tübingen. Die hören wir uns erstmal an und werden uns dadurch dann langsam dem Thema nähern. Verschwörungstheorien haben einen Lauf. Und auch wenn es im Netz mittlerweile diverse Gegendarstellungen gibt, scheinen sich einige Menschen nicht davon abbringen zu lassen, den diffusen Quatsch zu glauben. Würde alles stimmen, woran einige besonders kritische Menschen glauben, sähe die Welt vermutlich so aus. Unsere Politiker sind allesamt Aliens. Aliens, die von Juden fremdgesteuert werden. Diese Gefahr erkannte schon Adolf Hitler, der deswegen versucht hat, die Menschen durch die Ausrottung der jüdischen Rasse zu retten. Der Holocaust, der also nur Notwehr war, ist aber trotzdem frei erfunden. Der Zweite Weltkrieg hält bis heute an, weil die Nazis heimlich auf dem Mond weitermachen. Oder so. Deren Flucht auf dem Mond in den 40ern war natürlich ein absolutes Kinderspiel, während die Mondlandung Ende der 60er Jahre nur in Hollywood gefilmt wurde. Wie hätten die das damals auch technisch machen sollen? Der Mond als solcher ist auch ein kleiner Trickbetrüger. Der ist nämlich keine 400.000 Kilometer weit weg, wie uns die Alien-, Juden-, Finanz-, CIA-Mafia der NASA weismachen will, sondern nur 3.000 Kilometer von der übrigens flachen Erde. Damit ist er circa so weit entfernt wie Gran Canaria. Und während wir von den Amis in einer geheimen GmbH gehalten werden, sprühen die uns jeden Tag mit fiesen Chemikalien auf den Kopf, um ihre Untertanen langsam auszurotten. Was vergessen? Ach ja. Putin ist natürlich ausgenommen von dem ganzen Krams und einfach richtig dufte. Aber was wissen eigentlich die Tübinger Bürgerinnen und Bürger über Verschwörungstheorien? Was ist eine Verschwörungstheorie?
Eine Verschwörungstheorie ist für mich, woran Leute glauben, wo die Mehrheit sagt, dass es nicht so ist.
Wenn Leute sich eine Alternativtheorie ausdenken und darüber, die meistens alternativ zur Religion ist.
Gut, vielleicht eine Theorie, die nicht in den Mainstream-Medien nachzuforschen ist. Und die irgendwie Bestürzen hervorruft. Also dass man denkt, das kann nicht sein. Also das muss halt Verschwörungen beinhalten, also dass quasi ein Komplott quasi ausgemacht wird, dass sich Leute verabredet haben, irgendwas zu machen, glaube ich so.
Ja, also irgendwie auch, dass immer so ein Muster von Antisemitismus dahinter steht, irgendwie, dass es einen Akteur gibt, der die Strippen zieht. Ja, und der ist dann der Böse und das teilt dann die Welt so in gut und in schlecht.
Eine Verschwörungstheorie ist letztlich eine Theorie, die aufgestellt wird, die aufgrund von Erzeugen von Angst, abseits von Fakten oder wissenschaftlichen Theorien, die man belegen könnte, eben versucht, Menschen für sich zu gewinnen.
Verschwörungstheorie ist für mich, wenn es nicht wirklich belegbar ist, zu wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber wenn es stimmen sollte, tatsächlich weitgreifenden Einfluss aufs Alltagsleben hätte.
Eine verrückte Theorie, die nicht so richtig Hand und Fuß hat, vielleicht.
Nicht empirisch nachweisbar, würde ich sagen. Ja. Einfach ein wirres Konstrukt, das irgendwie aus Erfahrungen oder so entstanden ist und nicht belegt ist.
Ja, dass man von außen bestimmt wird, dass Dinge von außen oder von bestimmten Gruppen bestimmt werden, auf die wir jetzt erstmal meinen, keinen Einfluss zu haben. Das kann ja eine Verschwörungstheorie, meistens denkt man, es steckt eine Gruppe dahinter von irgendwelchen Leuten, die was planen, von dem wir jetzt keine Ahnung haben. So. Aber ich finde, Verschwörungstheorie könnte natürlich auch sein, wenn man denkt, Das Schicksal, nee, das ist keine Verschwörungstheorie. Es ist schon so, wenn dann irgendwie... Es hat schon was zu tun mit einer Gruppe, die was plant.
Welche Verschwörungstheorien kennst du?
Na, die am Himmel mit den Streifen. Und es kommt darauf an, wenn du, manche sagen auch, Klimawandel ist eine Verschwörungstheorie, ist also eigentlich eine Frage der Sichtweise.
Ich kenne zum Beispiel eine Verschwörungstheorie zum 11. September, dass da gesagt wurde, dass das von der Regierung veranlasst wurde, um dann halt irgendwelche Interessen in Afghanistan und Irak durchzusetzen.
Zum Beispiel so Chemtrail-Geschichten.
Mhm. Es gibt, glaube ich, Satanismus im Pop, in der Popmusik, glaube ich. Bali, Finanzjudentum oder sowas.
Ja, da gibt es ganz viele. Also sowas wie, dass bestimmte Regierungen für Dinge verantwortlich sind, die man ihnen nicht zuschreiben kann, zumindest. Also es erscheint dann als abwegig, sowas wie, dass irgendwie Bush für die Anschläge auf das World Trade Center verantwortlich ist oder die Regierung oder... Ja, das sind wahrscheinlich so die meisten, die in die Richtung gehen. Aber es gibt auch banale Sachen, sowas wie, das ist irgendwelche Absprachen unter, ich meine, jetzt war gerade wieder in Nachrichten bei der U21 WM oder EM, dass irgendwie sich jetzt Italien und Rumänien absprechen, Rumänien und Frankreich absprechen würden, damit Italien nicht weiterkommt oder sowas. Also letztlich jede Unterstellung irgendwie so getroffen werden kann.
Ich komme jetzt gerade auf keine genaue.
Oh, wirklich im Detail kennen die wenigsten. Diese Idee, dass die Mondlandung gefilmt war, was irgendwie uralt ist, glaube ich, dass die mächtigen Menschen Aliens sind, Echsen oder sowas.
Ja, diese diese Rosenkreuzer zum Beispiel, wie heißen denn diese Logen, genau, dass diese Logen so einen Bund bilden, der über die ganze Welt geht und der mit den großen Konzernen zusammenarbeitet und die Politik bestimmt und alles.
Dass 9-11 geplant war von den USA.
Ja, wäre mir auch sofort eingefallen.
Und dass die Erde flach ist. Oder ein Donut, das gibt's ja jetzt ganz neu.
So, das war die Umfrage. Soweit erstmal erste Eindrücke von Leuten, die ich auf der Straße mal befragt habe. Jetzt habe ich einen Interviewgast hier, Michael Butter. Sie sind Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte in Tübingen. Sie haben sich sehr, sehr viel mit dem Thema Verschwörungstheorien befasst. Sie haben auch mehrere Bücher geschrieben. Das aktuellste ist, glaube ich, von 2018 und heißt Nichts ist, wie es scheint. Und Sie sind auch stellvertretender Vorsitzender des Projekts der vergleichenden Analyse von Verschwörungstheorien. Die erste Frage, die sich mir da gestellt hat, wie kommt man als Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte dazu, sich so viel mit dem Thema auseinanderzusetzen?
Ja, das ist eine Frage, die ich oft gestellt kriege. Das ist eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich. Es ist viel wahrscheinlicher, dass man als Amerikanist dahin kommt, als dass man als Germanist oder Romanist dahin kommt. Einfach weil Verschwörungstheorien in der amerikanischen Popkultur ja seit Jahrzehnten schon ganz fest verankert sind. Wir haben das gerade also bei der Umfrage gehört, die Musik, das war natürlich die Musik von Akte X. Wir können aber auch an die Romane von Thomas Pynchon oder Don DeLillo denken oder wir denken an Romane wie Robert Ludlum und wir können an praktisch jede amerikanische Fernsehserie der Gegenwart denken, von Stranger Things über Lost bis zu Designated Survivor oder sonst was, wo Verschwörungsszenarien eine größere oder eine kleinere Rolle spielen. Das heißt, man ist da recht schnell bei dem Thema Verschwörungstheorie. Bei mir ging das so, dass ich eine Dissertation geschrieben habe über Darstellungen von Adolf Hitler in der amerikanischen Literatur. Und wenn man da in den 70er, 80er Jahren ankommt, dann findet man ganz viele Thriller, die so nach dem Muster ablaufen. Hitlers schwangere Geliebte wird im April 1945 an Bord eines U-Bootes von Deutschland in die USA geschmuggelt. 40 Jahre später, und da setzt dann die eigentliche Handlung ein, findet ein CIA-Agent heraus, dass Hitlers Tochter kurz davor ist, Präsidentin zu werden. Aber wer ist denn jetzt nur die Kandidatin? Dann gibt es mehrere, die zur Auswahl stehen. Er muss alleine handeln, weil ihm niemand richtig helfen will bei ihm in Langley in der CIA-Zentrale. Und es stellt sich ihm ein Netzwerk von Altnazis in den Weg, das ihn daran hindern möchte, die Wahrheit herauszufinden. Also wenn man mit solchen Erzählungen konfrontiert ist, dann ist man ganz schnell beim Thema Verschwörungstheorie. Dann habe ich mich da mal eingelesen, habe mal dazu unterrichtet, habe dann festgestellt, da gibt es sehr viel zur Zeit so nach 1960, das heißt zur Zeit nach dem Kennedy-Attentat.
und dachte, na, dann kann man ja mal die Vorgeschichte so aus kulturwissenschaftlicher Perspektive erzählen. Und als ich dachte, ich bin damit durch 2014, hatten wir die Krise auf der Krim und dann hatten wir den Sommer 2015 mit der Diskussion mit Geflüchteten und dann kamen immer mehr Leute, die von mir wissen wollten, wie ist das denn mit Verschwörungstheorien in Deutschland, und insofern geht es mir ein bisschen wie den Verschwörungstheoretikern, die, wenn sie einmal drin sind, auch nicht mehr davon wegkommen. Ich könnte mir auch vorstellen, wieder mal an anderen Sachen zu arbeiten, aber irgendwie habe ich den Absprung bisher noch nicht geschafft, weil es immer noch irgendwas gibt, was mich interessiert und was mich dann doch drin hält.
Also Sie sind so ein bisschen getriebener der Sache fast schon.
Also fast schon. Ich meine, es ist natürlich so, dass es total Spaß macht und wahnsinnig spannend ist, weil das auch einfach ein Thema ist, das aktuell ist, wo man als Geisteswissenschaftler auch merkt, da hat man wirklich Einfluss auch auf gesellschaftliche Prozesse und auf die Wahrnehmung von Problemen, was man sonst nicht so hat, insbesondere nicht als Literaturwissenschaftler. Und gleichzeitig ist die Forschung zu Verschwörungstheorien eine, die noch nicht so sonderlich alt ist. Da gibt es zwar Ansätze schon in den 60er, 70er Jahren, aber so richtig explodiert ist die eigentlich erst so seit der Jahrtausendwende. Und insofern ist das noch ein relativ neues Feld und da kann man noch sehr viel rausfinden. Von außen betrachtet ist es vielleicht manchmal so, dass man denkt, okay, Verschwörungstheorie, das hat man eigentlich relativ schnell verstanden. Aber wenn man dann mal genauer schaut, dann stellt man fest, wir wissen eigentlich ganz viele Dinge noch überhaupt nicht über Verschwörungstheorie. Zum Beispiel, ob es die auch außerhalb der westlichen Welt schon gab, vor dem Kontakt also mit den Kolonialmächten Europas und ähnliche Dinge. Und insofern gibt es da noch ganz viel, was man rausfinden könnte.
Gab es da schon Verschwörungstheorien anderer Form? Oder können Sie eine nennen?
Also man weiß es nicht, ob es quasi außerhalb Europas schon Verschwörungstheorien gab vor dem Kontakt mit den westlichen Mächten. Es ist so, dass die Forschung eine Zeit lang mal davon ausging, dass Verschwörungstheorien so eine anthropologische Konstante sind. Das heißt, dass es die immer und überall gab. Mittlerweile glaubt die Mehrzahl der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, und da gehöre ich auch dazu, eigentlich, dass Verschwörungstheorien so eine Denkfigur sind, die in Europa entsteht, irgendwann am Übergang von früher Neuzeit zur Aufklärung und von da dann vermutlich in alle Welt exportiert wird, in Anführungszeichen. Aber das müsste man natürlich mal kritisch überprüfen, indem man sich zum Beispiel mal Japan oder China anschaut vor dem Kontakt mit dem Westen, indem man sich andere Kulturkreise anschaut vor dem Kontakt mit dem Westen, weil dass es da heute Verschwörungstheorien gibt, das ist völlig klar, die sind ein globales Phänomen, aber es gibt halt überhaupt keine Untersuchungen zum Beispiel, wie das in China aussieht im 14. Jahrhundert, was es da für Formen gibt, die dem vielleicht nahe kommen, was wir in Europa haben zu der Zeit, was so Vorläufer von Verschwörungstheorien sind. Das heißt, da wissen wir einfach noch sehr viel, sehr wenig darüber, und das ist natürlich überhaupt nicht meine Expertise. Das heißt, da kann ich immer nur versuchen, andere Leute anzufixen, dass die doch endlich mal darüber forschen. Das war bisher aber nur mäßig erfolgreich.
Was sehr schade ist, wie ich finde. Aber wenn Sie haben es jetzt gerade gesagt, die Verschwörungstheorien fangen irgendwann Anfang des 19. Jahrhunderts an, in Europa zu wirken und sich von da aus zu verbreiten. Gibt es da Gründe für? Gibt es da Belege für, warum die Leute dann plötzlich anfangen, auf sowas so anzuspringen?
Also es gibt die klassische These, die schon Karl Popper formuliert hat, der auch den Begriff Verschwörungstheorie in seiner modernen Bedeutung geprägt hat, dass Verschwörungstheorien im Grunde so ein Sinndefizit auffüllen, das mit der Aufklärung entsteht. Das heißt, im Mittelalter und in der Zeit davor und dann eben bis ins Zeitalter der Aufklärung hinein argumentiert Popper, glaubte man im Grunde so an den göttlichen Heilsplan. Das heißt, alles hatte irgendwo Sinn, was geschah, auch wenn sich das dem Individuum nicht immer erschloss, weil es Teil des Großen und Ganzen war, das den geschichtlichen Prozess immer weiter so Richtung jüngstes Gericht und Rückkehr Jesus Christus gebracht hat und Ende der Geschichte. Das glaubt man dann im 18. Jahrhundert nicht mehr im Zeitalter der Aufklärung. Die Menschen glauben vielleicht noch an Gott, aber die haben eher so deistische Vorstellungen. Gott hat die Welt geschaffen, hält sich aber im Grunde aus diesen Prozessen des Alltäglichen raus. Und dann hat man ein Problem, weil man ist eigentlich noch nicht so weit, dass man so Chaos und Zufall akzeptieren möchte. Man hat keine große Toleranz für Kontingenz. Man hat auch noch nicht die Erklärungsmodelle der modernen Sozialwissenschaften, die also mit strukturellen Effekten daherkommen und insofern Dinge erklären können. Und die Verschwörungstheorie, argumentiert Popper und einige sind ihm da gefolgt, stößt dann in diese Lücke, weil sie es erlaubt, eigentlich die Struktur dieses religiösen Narrativs beizubehalten, dieses aber säkularisiert. Das heißt, an die Stelle Gottes treten die Verschwörer. Es ist nicht mehr Gott, der die Geschicke der Welt lenkt, sondern es sind die Verschwörer, die die Geschicke der Welt lenken. Das heißt, es geschieht weiterhin nichts durch Zufall, es ist weiterhin alles geplant, es läuft weiterhin alles auf ein Ziel zu, nur dass das jetzt eben kein positives Ziel mehr ist, sondern ein negatives Ziel. Da ist viel dran an dieser Erklärung. Es ist allerdings so, dass wir mittlerweile auch wissen, dass es schon in der frühen Neuzeit, als dieses Weltbild also noch gar nicht in Frage gestellt worden war, sehr viele Verschwörungstheorien gibt in Europa. Gerade im Zeitalter der Religionskriege sind die auf allen Seiten massiv zu beobachten. Da wird immer dann die jeweils andere Partei, also mit dem Antichristen im Bunde, sich vorgestellt. Und das kann man so erklären, das haben zumindest manche Historiker getan, dass sie gesagt haben, naja, da erreicht im Grunde das politische System so eine gewisse Komplexität, das ist nicht mehr alles sofort durchschaubar, das heißt, da vermutet man, dass dahinter irgendwelche Sachen sind, also ganz im Sinne einer geheim ablaufenden Verschwörung. Man hat zudem Technologien, die es erlauben, dass also Anschuldigungen zirkulieren, auch anonym zirkulieren. Das heißt, der Buchdrucker ist erfunden worden, das wird immer wieder betont. Und man hat halt sowas wie eine lesende Öffentlichkeit, die diese Texte rezipieren kann. Und insofern ist das Verhältnis Religion-Verschwörungstheorie ein relativ komplexes. Das heißt, einerseits ist viel an dem dran, was Popper gesagt hat, Verschwörungstheorien ersetzen irgendwo auch Religion. Gleichzeitig passen die auch wunderbar zusammen. Das sehen wir in der frühen Neuzeit. Wir sehen das aber natürlich auch in der Gegenwart. Also in islamistischen Milieus zum Beispiel sind Verschwörungstheorien ganz weit verbreitet, aber natürlich auch unter evangelikalen Christen in den Vereinigten Staaten. Das heißt, das ist kein einfacher Ablösungsprozess, zumindest nicht nur.
Aber das, also ich habe das schon ein paar Mal gedacht, es wirkt so ein bisschen, als ob es eine als ob das, was man mit dem Internet jetzt gerade erlebt, eine vergleichbare Situation ist, weil als der Buchdruck erfunden war, plötzlich konnten Leute Sachen schreiben und einer breiten Öffentlichkeit darstellen, ohne dass es großartig kommentiert wurde oder ohne dass es eine Kontrollinstanz sozusagen gab. Und das Gleiche passiert ja mit dem Internet jetzt eigentlich auch gerade. Alles, was ich schreibe oder alles, was ich denke, kann ich schreiben und das kann unkontrolliert sozusagen rauskommen.
Ja, also ich glaube, da ist ganz viel dran. Es ist natürlich so, dass das Internet eigentlich noch zu neu ist, als dass wir das historisch wirklich seriös einordnen können. Das heißt, ob es dann wirklich dann später mal soweit ist, dass wir sagen, das war im Grunde ein ähnlicher Effekt wie eben quasi die Erfindung des Buchdrucks in Hinblick auf Verschwörungstheorien. Das können wir noch nicht sagen. Klar ist, dass das Internet einen wahnsinnigen Einfluss auf die Form von Verschwörungstheorien hat, auf deren Rhetorik, auch auf natürlich die Wege, auf denen die verbreitet werden. Die Umschlagzeit ist also viel, viel geringer geworden. Früher sind solche Dinge vielleicht so als Gerücht im Umlauf gewesen und dann hat es aber eine Zeit lang gedauert, bis jemand das aufgeschrieben hat und dann musste das gedruckt werden und erst dann hat das ein größeres Publikum erreicht. Als die Kathedrale von Notre Dame brannte vor ein paar Monaten, da ist einer meiner Lieblingsverschwörungstheoretiker in Deutschland also live auf Sendung gegangen über so einen Facebook-Stream und hat also während da das Feuer noch loderte, die Theorie entworfen, dass das doch die Hintermänner von Macron sind, der ja an diesem Abend vor die Presse treten sollte oder zur Nation sprechen sollte über seinen Dialog mit den Bürgern im Zuge der Gelbwesten-Proteste. Und weil er halt nichts Substanzielles zu sagen hatte, wurde jetzt quasi, und dann vergisst man auch nicht zu erwähnen, dass Macron hat ja mal für die Rothschild-Bank gearbeitet hat, die Kathedrale angezündet, um davon abzulenken. Das heißt, das ist quasi live, wie diese Verschwörungstheorien heutzutage nicht nur entstehen zu den Ereignissen, sondern auch verbreitet werden.
Wollen Sie sagen, wer das war, dieser Verschwörungstheoretiker?
Ach, das ist ein Mainzer, der betreibt einen YouTube-Kanal, der heißt Mainz Free TV. Bodo Schickentanz, der mir auch immer wieder mal gemailt hat, mit dem ich eine Zeit lang einen ganz freundschaftlichen Austausch hatte, der dann aber so ein bisschen, nicht mehr so freundschaftlich wurde irgendwann und mittlerweile schreiben wir nicht mehr, sondern reden nur noch übereinander. Aber das ist ganz interessant, wenn man sich anschauen möchte, also wie dieses deutsche verschwörungstheoretische Milieu funktioniert, ist das mal so ein Portal, wo man da reinkommen kann und sich das ansehen kann.
Klingt auf jeden Fall ganz spannend. Ich kannte den zumindest bisher noch nicht. Über den Kontakt mit Leuten, die an Verschwörungstheorien glauben, können wir später nochmal kommen. Sie haben gerade auch schon gesagt, es findet ganz, ganz viel in der Kultur statt und in der Popkultur vor allem. Und das heißt, es scheint so eine gewisse Faszination für Leute auszulösen. Woher kommt denn das, dass wir immer an böse Hintermänner glauben wollen, an eine größere Instanz, die alles lenkt und so?
Es gibt eine Reihe von Wissenschaftlern, die argumentieren, dass uns im Grunde der Hang zu Verschwörungstheorien genetisch eingeschrieben ist. Also die Idee, Muster zu erkennen, Verbindungen herzustellen, Kausalitäten zu identifizieren, auch Schuldige zu identifizieren, dass das was ist und so, was uns mal einen evolutionären Vorteil gebracht hat. Und insofern haben wir vielleicht alle einen Hang dazu. Es ist dann so, dass Verschwörungstheorien ab einem bestimmten historischen Moment, wir haben ja gerade darüber geredet, es muss eine Öffentlichkeit geben, es muss bestimmte Technologien geben, es muss natürlich auch eine bestimmte Vorstellung von Geschichte geben und auch von Subjekten, die handeln können in der Geschichte, dann dieses Bedürfnis nach Sinn, nach Sinnhaftigkeit, das wir vielleicht alle haben, zu erfüllen beginnen. Und insofern sind die wahnsinnig attraktiv. Und da kommen wir bestimmt auch noch drauf. Es war lange Zeit auch völlig normal, an Verschwörungstheorien zu glauben. In der Gegenwart ist es dann vielleicht so, dass es viele Menschen gibt, immer noch die Mehrheit in Deutschland, sicherlich auch allen jüngsten Umfragen zufolge, die gelernt haben, dass die Welt eben nicht so funktioniert, dass das vielleicht ein attraktives Muster ist, aber dass man politische Prozesse anders verstehen sollte. Aber gleichzeitig bleibt das natürlich attraktiv. Und wo kann man sich dem besser hingeben als im Bereich der Fiktion? Man kann ins Kino gehen, man kann Bücher lesen und da kann das dann in so einem Modus des als ob durchgespielt werden. Und für 2 Stunden können wir dann also quasi unseren Skeptizismus mal weglassen und können uns vorstellen, dass die Illuminaten die Welt regieren oder sonst irgendwelche Bösewichte im Hintergrund die Strippen ziehen. Und deshalb funktionieren Verschwörungstheorien so wunderbar in der Populärkultur, weil sie halt großartige Geschichten erzählen. Der Kampf gegen Gut und Böse, der heroische Aufklärer gegen das übermächtige Kollektiv, das ist was, was, glaube ich, ganz viele Leute anspricht.
Haben Sie einen Lieblingsfilm, der in so eine Richtung geht?
Ach, es gibt eigentlich eine ganze Reihe, wo ich finde, dass die Verschwörungssache wunderbar umgesetzt wird. Ich bin immer noch ein großer Fan von Akte X, weil das auch so eine der ersten Sachen war, wo ich richtig damit in Berührung gekommen bin.
Dann habe ich ja die richtige Musik ausgesucht.
Genau, also das Lustige ist, ich schreibe auch gerade einen Artikel für ein Handbuch über Verschwörungstheorien in Film und Fernsehen und da habe ich heute 1,5 Seiten über Akte X geschrieben heute Morgen und insofern am das kann kein Zufall sein, würde der Verschwörungstheoretiker sagen. Also ich finde, bei Akte X funktioniert das ganz, ganz großartig. Eine andere, neuere Serie, die ich finde, die insbesondere in der ersten Staffel spannende Sachen mit Verschwörungstheorie macht, das ist Berlin Station. Das ist so eine Serie, die spielt in der CIA-Station in der Berliner Botschaft. Und die erste Staffel entlarvt eigentlich im Grunde wunderbar, warum diese groß angelegten Verschwörungstheorien nicht funktionieren, weil die nämlich immer überschätzen, inwiefern Leute sich absprechen und planen können. Weil was da passiert ist, dass sich herausstellt, also die eine Abteilung der CIA hat so einen Strohmann aufgebaut, um irgendwen anders aus quasi seinem Versteck zu locken. Und dieser Strohmann ist jetzt so erfolgreich als Islamist aufgebaut worden, dass eine andere Abteilung der CIA denkt, das ist wirklich ein Islamist und den quasi kidnappt. Und dann beginnt natürlich das riesige Chaos. Und man merkt, dass das, was die Verschwörungstheoretiker sich oft so vorstellen, also diese homogene CIA, die immer handelt, als sei es ein Organismus, der einen Willen hat, oder die US-Regierung heißt es dann ja immer, die dann auch so handelt, als sei das quasi nur eine Person, dass das ein ganz komplexes Gebilde ist, wo Eifersüchteleien herrschen, die Leute entweder gegeneinander arbeiten wissentlich oder überhaupt keine Ahnung haben, was die anderen machen und entsprechend eher Chaos als Konspiration dabei rauskommt.
Einfach, weil Sie es jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen haben, es gibt ja Verschwörungstheorien sozusagen, die sich als wahr herausgestellt haben. Also zum Beispiel die Sache, dass die US-amerikanische Administration zumindest die NSA uns in mindestens sehr, sehr weiten Teilen abhört und überwacht. Das hat sich ja als richtig herausgestellt, was vermutlich viele Leute auch davor schon gedacht haben. Und das wird von Verschwörungstheoretikern ja auch immer als der Beweis erbracht, dass ihre Theorien alle stimmen. Aber was ich mich immer so ein bisschen frage, ist, warum sucht man sich dann, nachdem sowas rausgekommen ist, immer noch neue, noch absurdere Theorien raus, statt sich mit dem, weil es gibt dann ja eine reale Verschwörung, die greifbar ist. Warum setzt man sich nicht mit der auseinander, sondern sucht weiterhin abstrakte Gebilde?
Ich glaube, weil das für Verschwörungstheoretiker einfach nur die Spitze des Eisbergs sein kann. Und die NSA-Affäre ist, so schlimm sie auch ist, für Verschwörungstheoretiker eigentlich gar nicht so groß im ersten Moment, weil natürlich die NSA ja jetzt keinen in dem Sinne sinistren Plan verfolgt hat, der grundlegend anders ist als das, wofür die NSA ganz offiziell da ist. Man ist bei einem nur das Ausmaß nicht klar, aber die Verschwörungstheorie behauptet ja eigentlich immer, da gibt es eine Gruppe, die verfolgt einen wirklich auch geheimen Plan. Die wollen irgendwas erreichen, wir müssen erstmal rausfinden, was die erreichen wollen. Und diese Dimension, die fehlt im Grunde bei dieser ganzen NSA-Kiste. Und dann ist es so, dass ein Grundprinzip von Verschwörungstheorien ist, dass alles miteinander verbunden ist. Und das führt natürlich auch dazu, dass man eigentlich nie aufhören kann, weil es immer noch eine Verbindung gibt, die man rausfinden muss. Und das führt dann dazu, dass Verschwörungstheoretiker nicht aufhören können und dann irgendwann eben die Grenze dessen überschreiten, wo die Mehrheit der Menschen sagt, okay, das kann ich mitgehen, das ist irgendwie gut belegt. Und dann wird das Ganze irgendwie Spekulation, die empirisch nicht nachweisbar, hat ja jemand gesagt, also vorhin bei der Umfrage. Da wäre die Watergate-Affäre wäre ein wunderbar weiteres Beispiel dafür. Das ist natürlich auch eine Verschwörung, die es wirklich gegeben hat. Und es hat immer Verschwörungen gegeben, es wird auch immer Verschwörungen geben. Aber für eingefleischte Verschwörungstheoretiker ist halt die Watergate-Affäre im Grunde nur die Spitze des Eisbergs. Und die nehmen dann an, dass es da um was ganz anderes ging. Da kommt lustigerweise schon, wie bei Hillary Clinton im Wahlkampf, das Thema Kinderpornografie auf in manchen Versionen. Da geht es dann teilweise schon um Aliens und dann natürlich die Kennedy-Ermordung und so weiter. Alles Dinge, die damit reinkommen, dann werden die Szenarien halt wahnsinnig unwahrscheinlich. Wohingegen für Menschen, die Verschwörungstheorien eher skeptisch gegenüberstehen, eigentlich die Watergate-Affäre der beste Beweis dafür ist, dass es natürlich Verschwörungen gibt und immer gegeben hat, dass aber diese groß angelegten Verschwörungstheorien eigentlich nicht funktionieren können. Denn wenn der amerikanische Präsident nicht mal in der Lage ist, mit drei Gehilfen den politischen Gegner auszuspähen, in dessen Parteizentrale, ohne dass er danach dann zurücktreten muss, weil das Krisenmanagement so schlecht ist, wie soll man dann die Mondlandung im Fernsehstudio inszenieren und das über Jahrzehnte geheim halten oder die Anschläge des 11. September inszenieren? Also wenn man nicht mal das andere hinkriegt.
Ja, was ich bei der Mondlandung immer so faszinierend finde, ist, dass es hier einen großen Player im Prinzip gegeben hat, der nie behauptet hat, dass die Amerikaner nicht auf dem Mond gewesen wären. Und das waren die UdSSR. Und trotzdem hält sich dieser Mythos irgendwie sehr, sehr fest. Und also daran anknüpfend die Frage, die Mondlandung wird von vielen Verschwörungstheoretikern als das ist auf jeden Fall ein Fake dargestellt. Mhm. Auf der anderen Seite, einige Jahre vorher, der Weltraumspaziergang der Sowjets wird überhaupt nicht angezweifelt. Wie können Sie sich das erklären?
Ich glaube, dass man da dann darüber nachdenken muss, was hinter Verschwörungstheorien steckt. Und Verschwörungstheorien sind ja immer eine Antwort auf irgendwelche Probleme. Und die Mondlandungsverschwörungstheorien sind natürlich ursprünglich mal zu verorten in dem Klima Mitte der 70er Jahre. Große Skeptik gegenüber der amerikanischen Regierung, die nachweislich gelogen hat, als es um Watergate ging, die nachweislich gelogen hat, als es um Vietnam ging. Und der man auch ziemlich viel zutraut, wenn es zum Beispiel um den Tod von John F. Kennedy geht. Und diese Skepsis findet dann quasi ihren Ausdruck in diesen Mondlandungsverschwörungstheorien. Und Sachen wie Gagarin hatte man da, glaube ich, dann überhaupt nicht auf dem Schirm, weil das für das Narrativ, das man entwirft und die Bedürfnisse, die dieses Narrativ befriedigen sollte, erstmal gar nicht wichtig war. Aber zur Sowjetunion, da ist es so, da hatte ich mal eine interessante Begegnung in Hannover letztes Jahr mit einem Verschwörungstheoretiker, der mich nämlich danach ansprach nach der Veranstaltung und eben auch sagte, die Mondlandung, das sei ja nachweislich, habe das nie stattgefunden. Dann sagte ich, naja, und was ist mit der Sowjetunion, warum haben die sich nicht gemeldet? Und da sagte er, naja, also der Kalte Krieg war ja vielleicht gar nicht so ein richtiger Krieg. Und dann begann er zu sprechen von Weizenlieferungen in den 60er Jahren eben in die Sowjetunion und suggerierte dann irgendwann, also vielleicht gibt es da so eine Gruppe, die dahinter steckt und die das Ganze alles nur inszeniert hat. Und dann sind wir wieder bei diesem typischen Moment, dass Verschwörungstheorien einfach nicht aufhören können. Die gehen dann immer weiter und dann wird natürlich das Szenario dann, wenn man es logisch weiterdenkt, irgendwann so absurd groß und von daher auch sehr unüberzeugend.
Das ist auch, was mir schon aufgefallen ist, Verschwörungstheoretiker beschäftigen sich wenig mit Detailfragen, sondern es ist immer so rausgezoomt, die sehen immer das ganz, ganz große Bild und es wird nicht, die sind nicht richtig in der Lage, über Detailfragen zu diskutieren.
Ja, so also ich glaube, dass sie einerseits recht haben und andererseits, dass die sich gerade auch an Details wahnsinnig aufhängen. Ich glaube, Verschwörungstheoretiker fangen eigentlich immer hinten an, die stellen immer diese Frage, cui bono, wem nützt das? Und dann hat man die Schuldigen identifiziert und dann muss die Indizienkette so gestrickt werden, dass die zu diesen Schuldigen weiß. Also nach 9-11 passiert ja auch erstmal gar nichts und dann haben wir den Krieg im Irak ab 2003 und dann kommen diese ganzen Verschwörungstheorien auf, die die Frage stellen, naja, wie sind wir in den Irak gekommen? Das war 9-11. Aha, wem hat also 9-11 genutzt? Aha, der Bush-Regierung. Das heißt, die müssen hinter 9-11 stecken und dann beginnt quasi diese Aufklärungsarbeit. Und ich glaube, was dann passiert, ist, dass Verschwörungstheoretiker sich dann gerne an so Details aufhängen, auch an vermeintlichen Widersprüchen, die es da irgendwie gibt in der offiziellen Erklärung. Und dann wird dann ganz viel geredet über Säulenummer, was weiß ich was, im World Trade Center, die niemals hätte zusammenbrechen können und das Gebäude deshalb hätte anders stürzen müssen. Und was die vor allem immer auslassen, meiner Ansicht nach, das sind quasi diese ganzen Zwischenschritte. Weil man ja hingehen könnte und sagen könnte, okay, also selbst wenn du jetzt physikalisch recht hast, was irgendwie den Einsturz des World Trade Centers angeht, dann müsste man einfach sagen, dann hat das wohl damit zu tun, dass das ein niemals vorher dagewesenes Ereignis war. Menschen haben, also auch Ingenieure und Physiker haben dann Probleme, das vielleicht zu erklären. Aber bloß weil vielleicht die offizielle Erklärung, warum das Gebäude jetzt so zusammengestürzt ist, wie es zusammengestürzt ist, an manchen Momenten problematisch ist oder Lücken aufweist oder so, heißt ja noch nicht, dass das Gebäude gesprengt wurde, was dann ja der Umkehrschluss ist, der dann daraus gezogen wird, weil man dann quasi vom Detail sofort quasi zur Regierung springt, zu den Schuldigen wieder. Also ich glaube vor allem, man geht nicht gut mit Details um, da haben Sie vollkommen recht, und gleichzeitig lässt man dann die Zwischenschritte immer wieder aus.
Zu Fällen, bei denen die offizielle Erklärung irgendwie seltsam wirkt, können wir auf jeden Fall nachher noch kommen. Würden Sie sagen, dass es Leute gibt, die besonders anfällig sind für Verschwörungstheorien?
Also da gibt es eine ganze Reihe von Studien, die auch zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Also wo die psychologische Forschung eigentlich immer zu demselben Ergebnis kommt, dann ist es so, dass Leute zu Verschwörungstheorien neigen, die eine hohe Affinität zur Mustererkennung haben. Also wenn man denen irgendwelche Dinge, die komplett zufällig sind, vorlegt, die dann eher Muster finden als andere. Und auch Menschen, die vielleicht unsicherer sind als andere. Das heißt, ganz offensichtlich erfüllen Verschwörungstheorien auch so ein Sicherheitsbedürfnis. Es scheint leichter zu sein, zu akzeptieren, dass irgendwer Böses im Hintergrund die Strippen zieht, als dass niemand die Strippen zieht. Darüber hinaus gibt es Studien, die zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Es gibt zum Beispiel Studien, die überhaupt keinen Unterschied finden, was Männer und Frauen angeht. In jüngster Zeit gab es jetzt eine Reihe von Studien, allerdings auch empirische Studien, die da durchaus Unterschiede gefunden haben. Zum Beispiel die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die vor ein paar Monaten rausgekommen ist, die also eine höhere Affinität findet zwischen Männern und Verschwörungstheorien als zwischen Frauen und Verschwörungstheorien, und zwar signifikant höher. Das ist was auch die qualitative Forschung eigentlich schon immer beobachtet hat, dass vielleicht Männer und Frauen gleichermaßen zu Verschwörungstheorien neigen, dass aber die Wichtigkeit von Verschwörungstheorien für männliche Identität deutlich höher ist als für weibliche Identität. Das mag damit zu tun haben, dass Verschwörungstheorien ja auch immer Antworten sind, zum Beispiel auf irgendwelche wahrgenommenen Probleme, das hatten wir ja schon mal, und dass natürlich Männlichkeit vielleicht was ist, was in den letzten Jahrzehnten viel eher in der Krise war als Weiblichkeit, weil Männlichkeit natürlich auch immer so angebunden ist an solche Sachen wie Versorgerrolle und eine bestimmte Wichtigkeit vielleicht im politischen System. Und wenn man da das Gefühl hat, einem schwimmen die Fälle weg, dann erklärt man sich das eben über Verschwörungstheorien. Was Bildung angeht, ist es so, dass manche Studien auch zu dem Ergebnis kommen, es macht keinen Unterschied, ob man eine Promotion hinter sich hat oder die Hauptschule nicht abgeschlossen hat. Andere Studien sagen dann, naja, es gibt da schon einen gewissen Zusammenhang, und je höher der Bildungsgrad, desto geringer die Neigung zu Verschwörungstheorien. Ich glaube, dass da ein Problem der empirischen Studien ist, dass die immer nur formal abfragen, was man denn für einen Schulabschluss hat oder einen Universitätsabschluss, also Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Bachelor und so weiter. Die fragen nicht, was man gelernt hat. Man kann ja auch außerhalb der Universität sehr viele Dinge lernen. Und sie fragen auch nicht, in welchen Bereichen das Wissen angesiedelt ist. Also meine Vermutung ist, dass Menschen, die irgendwo, und natürlich steigt die Chance, wenn man lange in der Schule ist oder länger in der Uni ist, irgendwo mit sozialwissenschaftlichem Wissen in Berührung gekommen sind, dass die so ein Gegenmodell haben zu diesem intuitiven, verschwörungstheoretischen Erklärungsmodellen von Gesellschaft und da nicht so leicht dazu neigen, wie zum Beispiel jemand, der vielleicht studiert hat, Ingenieur ist, aber eben nie darüber nachgedacht hat, wie denn gesellschaftliche Prozesse funktionieren. Und das, was er aus seinem Studium mitgenommen hat, nämlich alles muss so mechanisch ineinandergreifen und perfekt funktionieren und perfekt geplant sein. Das erwarten wir ja, wenn wir irgendwie ein Werk der Ingenieurskunst vor uns haben, das dann eben auch auf gesellschaftliche Prozesse überträgt. Das heißt also, Bildung scheint einen gewissen Einfluss zu haben, tendenziell eher etwas Männer als Frauen. Und ja, also Krisenerfahrungen sind sehr wichtig und die Leute suchen nach Mustern, wollen mit Unsicherheit fertig werden.
Wir waren jetzt gerade eben bei Gesellschaftsmodellen und Sie haben es vorhin gesagt, dass früher Verschwörungstheorien viel normaler waren. Mhm. Was war früher in der Gesellschaft anders? Oder war das gar nicht die Gesellschaft? Was war anders, dass Verschwörungstheorien früher so viel populärer waren? Sie haben es ja auch schon geschrieben, die amerikanischen Präsidenten haben viel, viel mehr mit Verschwörungstheorien gearbeitet als heute.
Ja, also man dachte, dass die Welt so funktioniert. Also das, was für uns heute schlechte Wissenschaft ist, nämlich eine Verschwörungstheorie, das war im 18. Jahrhundert im Grunde State of the Art. Und da kommt dann zum Beispiel, das ist jetzt also zu komplex, glaube ich, um das, ohne dass man irgendwie ein visuelles Material hat und welche Diagramme, da kann man das nicht so im Detail erörtern, aber zum Beispiel ist es so, dass eine der zentralen Einsichten vieler aufklärerischer Philosophen ist, dass die moralische Qualität einer Handlung übereinstimmen muss mit der moralischen Qualität der Absicht hinter dieser Handlung. Das heißt also, wenn ich immer etwas mache, was ihnen schadet, dann kann ich 50 Mal oder 100 Mal behaupten, nein, ich habe das ganz anders gemeint. Sie müssen dann irgendwann notwendigerweise zu dem Schluss kommen, dass ich ihnen schaden will, weil eben quasi die Qualität der Intention und die Qualität des Effekts der Handlung der gleiche sind, also laut dieser Theorien. Und das ist ein Denken, das einen ganz, ganz schnell zu Verschwörungstheorien führt. Und entsprechend, das haben Historiker sehr gut aufgearbeitet, war es einfach völlig normal im 18., 19. Jahrhundert an Verschwörungstheorien zu glauben. Das war nicht nur weit verbreitet, sondern das war ein absoluter Elitendiskurs. Das glaubten die klügsten Köpfe ihrer Zeit. Die dachten halt nicht das, was wir heute denken, nämlich dass soziale Systeme so komplex sind, dass Verschwörungen immer irgendwo schiefgehen müssen, sondern die dachten, ja, so funktioniert Geschichte. So läuft das Weltgeschehen ab, dass es immer kleine Gruppen von Verschwörern gibt, die ihren Willen über Jahre oder auch gar Jahrzehnte irgendwie durchzusetzen versuchen und oft auch durchsetzen können. Und insofern waren Verschwörungstheorien einfach fest etabliert. Die waren das, was die Wissenssoziologie als orthodoxes Wissen bezeichnet. Und es war völlig normal, an Verschwörungstheorien zu glauben. Und damals hätte sich dann diese Frage, die wir jetzt gerade gestellt haben, also wer ist dafür besonders empfänglich, die hätte sich überhaupt nicht gestellt, weil es einfach völlig normal war.
Dann, ein Teil jeder Verschwörungstheorie heutzutage ist die Lügenpresse, mit der viel gearbeitet wird, da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf, aber mit der arbeitet der aktuelle amerikanische Präsident auch sehr stark. Und jetzt würde ich sagen, dass man zumindest eine sehr lange Zeit hatte, in der ein Präsident, der mit Verschwörungstheorien arbeitet, eigentlich keine Chance in der Politik gehabt hätte. Donald Trump ist sehr erfolgreich jetzt wieder mit dieser Politik. Vielleicht sehen wir das nicht so, aber er ist sehr populär. Woher kommt das, dass man jetzt plötzlich mit Verschwörungstheorien als Präsident wieder so aktiv und erfolgreich arbeiten kann?
Ich glaube, das hat was damit zu tun, wie sich die Struktur der Öffentlichkeit verändert hat. Sie haben vollkommen recht. Das wäre vor 20, 30 Jahren noch nicht möglich gewesen, zumindest nicht, wenn man Verschwörungstheorien so explizit bedient. Es ist nämlich so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, so in den späten 50er, frühen 60er Jahren, Verschwörungstheorien in der westlichen Welt, in den USA, genauso wie in Deutschland, so einen Prozess der Stigmatisierung durchlaufen. Die verschwinden aus der gesellschaftlichen Mitte und wandern eher so an die Ränder der Gesellschaft. Die werden von diesem orthodoxen Wissen zu heterodoxem Wissen. Das heißt nicht, dass die komplett an Popularität verlieren. Das ist ein bisschen so wie Aberglaube oder Glaube an Magie. Das tun viele Leute, aber man gibt das nicht so offen zu, weil man weiß, man wird dann schief angesehen. Das ist nichts mehr, womit man offiziell punkten kann. Und Verschwörungstheorien verschwinden quasi, weil die Wissenschaft sie nicht mehr ernst nimmt, weil die Medien sie nicht mehr ernst nehmen, in so Subkulturen, wo sie im Grunde eine Zeit lang vor sich hin existieren über mehrere Jahrzehnte. Und dann kommt das Internet ins Spiel. Und was das Internet macht, ist, dass es aus diesen Subkulturen Teil- und Gegenöffentlichkeiten macht. Denn auf einmal haben diese Subkulturen ihr eigenes Mediensystem, die haben ihr eigenes Expertensystem, sind von außen beobachtbar und haben aber natürlich auch, da wäre dieser Filterblaseneffekt zu nennen, den Eindruck, dass sie viel größer sind oft, als sie eigentlich sind. Das heißt, wir begegnen diesen Verschwörungstheorien überall und die begegnen ihren eigenen Theorien mittlerweile auch überall, haben überhaupt keine Probleme mehr, die an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen. Die Dinger sind verfügbar, insofern nehmen die vielleicht auch wieder zu. Und das ist genau die Lücke, in die Donald Trump gestoßen ist. Trump hat im Wahlkampf 2016 ganz geschickt einerseits die republikanische Kernwählerschaft an sich gebunden. Das war nicht schwer, insbesondere nicht, wenn es gegen jemanden wie Hillary Clinton ging, eine Hassfigur der Republikaner. Da war völlig klar, ein Großteil des Elektorats, mindestens ein Drittel, eher mehr, stimmt auf jeden Fall für ihn, egal was er sagt, wenn auch vielleicht nur Zähneknirschen, weil er eben der republikanische Kandidat ist. Und dann hat er ganz bewusst versucht, über populistische und verschwörungstheoretische Rhetorik diejenigen zu aktivieren, die normalerweise vielleicht nicht für die Republikaner stimmen, die oft vielleicht gar nicht zur Wahl gehen und die aber empfänglich sind eben für diese Dinge. Und das hat funktioniert. Das heißt, der hat im Grunde zwei Wählergruppen da angezapft und hat es geschafft, also die miteinander zu vereinen. Das heißt jetzt nicht, dass Verschwörungstheorien wieder komplett normal sind, wenn man sich anschaut, also wie über Trump geschrieben wurde und seine Verschwörungstheorie nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, dann ist völlig klar, die bleiben stigmatisiert. Nur, das spielt überhaupt keine Rolle mehr, weil in Zeiten des Internets diese Theorien überall sind, so leicht verfügbar sind und entsprechende Wirkung entfalten, dass das sogar noch so ein Bonus ist, dass die stigmatisiert sind, weil das nämlich dann jemandem, der sich so als Anti-Establishment-Kandidat generiert, wie Trump das getan hat, noch mehr so Street-Credibility verleiht, weil er sagen kann, also hier, ich greife hier auf was zurück, was die Eliten irgendwie nur mit spitzen Fingern, wenn überhaupt, anfassen, und das zeigt doch eigentlich, dass ich auf der richtigen Spur sein muss. Und insofern hat er also ganz geschickt Verschwörungstheorien eingesetzt. Man darf Donald Trump nicht unterschätzen. Der Mann ist sicherlich kein großer Stratege, aber ich glaube, der hat einen sehr, sehr guten Instinkt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das erleben wir auch gerade in den letzten zwei Wochen wieder mit diesen ganzen rassistischen Tweets, die der nicht zufällig gerade jetzt raushaut, sondern der verfolgt damit einen Plan. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Die bestimmte demokratische KandidatInnen im Vorhinein schon aus dem Rennen zu nehmen, oder?
Na, ich glaube, was er versucht, ist, die Demokraten in eine Ecke zu drängen, wo sie dastehen wie eine Partei, die im Grunde die Einwanderungsbehörde abschaffen möchte. Die möchte, dass alle ins Land kommen dürfen, dass alle quasi eine freie Krankenversicherung bekommen. Und das ist eine Position, die in den USA natürlich nicht mehrheitsfähig ist, auch nicht unter den Wählern der Demokraten. Genauso wie das eine Position ist, die in Deutschland auch nicht mehrheitsfähig ist. Also egal, welche Partei, mit Ausnahme der Linken vielleicht, man sich anschauen würde. Und die Demokraten haben ein Problem, weil es ihnen noch nicht gelungen ist, im Grunde da ein Gegennarrativ zu setzen, das eben nicht in diese extreme Rolle, wir wollen quasi, dass jeder kommt und alles bekommt, was er eben immer unterstellt, verfällt, sondern immer sagt, naja, so stellen wir uns das vor. Das haben sie nicht. Das ist auch schwer, das zu haben, wenn man 20 Leute im Rennen hat gerade. Mhm. Aber quasi, bevor es überhaupt so weit ist, versucht er schon quasi das Framing dieser Debatte zu entscheiden, um die alle als radikale Linke zu disqualifizieren. Und ich glaube, seine Hoffnung ist nicht, dass manche dieser Kandidatinnen und Kandidaten dann nicht gegen ihn antreten, sondern ich glaube, seine Hoffnung ist gerade, dass die Radikalen sich durchsetzen, weil er die dann viel leichter in so eine Ecke drängen kann als andere.
Anderer Punkt, nämlich das, was ich gerade schon angesprochen habe, dieses Thema Lügenpresse etc., es wird sehr viel skandiert und es wird auch immer sehr viel, ein relevanter Faktor jeder Verschwörungstheorie ist, die Medien machen ja alle mit. Jetzt bin ich mit dieser Sendung hier quasi Teil von den Medien. Mhm. Was haben wir falsch gemacht im Umgang mit Leuten, die Verschwörungstheorien glauben, oder was haben wir falsch gemacht, dass wir sozusagen in diese Ecke gerückt werden können? Oder haben wir was falsch gemacht?
Also ich weiß gar nicht, ob man immer so viel falsch gemacht hat. Ich glaube, man hat vielleicht ein bisschen was falsch gemacht, und andererseits sind da, glaube ich, einfach Entwicklungen abgelaufen, auf die man keinen Einfluss hat. Also Sie haben vollkommen recht, das ist mittlerweile Teil jeder Verschwörungstheorie, weil natürlich Verschwörungstheorien sich von dem Moment an, wo sie stigmatisiert worden sind, eigentlich immer gegen die Eliten richten und dann eben auch gegen die Medien, denen man unterstellt, mit den Eliten gemeinsame Sache zu machen oder von den Eliten kontrolliert zu werden. Das war früher vollkommen anders, da waren das ja Elitentheorien über Minderheiten, und die Presse hat diese Verschwörungstheorien ganz offensiv verbreitet. Deshalb hat das damals keine Rolle gespielt. Aber so seit den 60er, 70er Jahren steht dieser Vorwurf immer im Raum. Also meine Erfahrung, was Deutschland angeht, ist, und das habe ich, glaube ich, eingangs erwähnt, also die Krise auf der Krim 2014, das war so der Moment, wo mich ganz viele Journalistinnen und Journalisten kontaktiert haben, die völlig entsetzt waren, was ihnen da vorgeworfen wurde, also in Mails oder in Kommentaren unter ihren Artikeln, und die deshalb sagen, ich möchte eigentlich verstehen, was diese Leute denken und wie Verschwörungstheorien funktionieren. Das war eigentlich erst der Moment, wie ich begonnen habe, mich auch über die USA hinaus damit zu beschäftigen, weil ich auch so viele Anfragen gekriegt habe. Und da muss man sagen, das ist mittlerweile, glaube ich, ganz gut aufgearbeitet worden. In der Berichterstattung über die Krim-Krise haben die deutschen Medien gerade gerade das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat da auch so ein paar Fehler gemacht. Das wissen die auch alle, das haben die auch mittlerweile halt zugeben. Und die haben ja auch sehr stark darauf reagiert mit diesen ganzen Faktencheckern, die es mittlerweile gibt. Also der Versuch, die Dinge etwas oft auch differenzierter darzustellen und aus unterschiedlichen Perspektiven darzustellen. Das ist was, worauf man reagiert hat und was, glaube ich, auch angenommen wird, weil ja das Vertrauen zum Beispiel auch in die öffentlich-rechtlichen Nachrichten also wieder gestiegen ist in den letzten 2 Jahren. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass genauso wie die politischen Parteien, die etablierten politischen Parteien enger zusammengerückt sind, vor allem eben SPD und CDU, natürlich auch die Medien enger zusammengerückt sind. Das heißt, es gibt immer noch Unterschiede zwischen der Taz und der Bild-Zeitung, aber der ideologische Graben ist vielleicht in mancherlei Hinsicht nicht mehr so groß, wie er das vor 20, 25 Jahren war, wo es auch so einen gemeinsamen Grundkonsens gab, also wie man angenommen hat, dass die Welt funktioniert, aber gleichzeitig eben es noch sehr große ideologische Differenzen in anderen Bereichen gab. Das hat, glaube ich, abgenommen. Und das führt natürlich dann zu dieser Wahrnehmung, die stecken alle unter einer Decke, weil die schreiben alle auf ganz ähnliche Art und Weise über diese Themen. Und wenn ich wirklich eine Alternative möchte, dann muss ich zu den alternativen oder wie sie sich mittlerweile nennen, freien Medien gehen, wo das dann alles rumgedreht ist, wo dann die USA immer böse sind und Russland immer gut ist und im Grunde die Berichterstattung noch einseitiger ist, als man sie den Mainstream-Medien vorwirft, aber eben quasi umgedreht einseitig.
Ja, zu den Mainstream-Medien gehört das Freie Radio ja in dem Sinne eher nicht so.
So wie Sie über Verschwörungstheorien hier reden, doch.
Ja, das ja. Steht ja. Die Vermutung nahe, dass wir auch von der CIA finanziert werden. Wir genau. Sagen, schön wär's. Wir hatten es schon davon, dass es so einen allgemeinen, also natürlich muss man der US-amerikanischen Politik und auch Außenpolitik sehr kritisch gegenüberstehen, aber es gibt so einen allgemeinen Anti-Amerikanismus in Verschwörungstheorien und damit auch immer verbunden sehr massiven Antisemitismus. Wo kommt der her? Oder wo kommt diese Verbindung her?
Ja, ich glaube gar nicht, dass die unbedingt immer in Verbindung miteinander vorkommen müssen. Ich hatte so eine ganz interessante Erfahrung im März in Bielefeld, also natürlich in Bielefeld,
wo auch sonst,
auf einer Jugendtagung der Bundeszentrale für politische Bildung. Das heißt, das war für Jugendliche so im Alter 15 bis 19 Jahre und da glaubte eigentlich niemand an Verschwörungstheorien. Das waren in Anführungszeichen alles Streber. Also Leute, die in der Schülermitverwaltung aktiv sind, Leute, die bei den Pfadfindern sind, Leute, die bei politischen Parteien aktiv sind und so weiter. Also ganz kluge, tolle, junge Menschen. Und die glauben überhaupt nicht an antisemitische Verschwörungstheorien. Die glauben auch überhaupt nicht an Chemtrails oder an die flache Erde oder sowas. Das ist für die alles Schwachsinn, den die schrecklich finden. Aber, das haben wir dann festgestellt in der Diskussion, die hatten gewisse Sympathien für Verschwörungstheorien zum 11. September. Und wir haben auf so einem Meta-Level rausgefunden, dass das natürlich daran liegt, weil man amerikakritisch sein möchte. Und man traut im Grunde den Amerikanern alles zu, insbesondere jetzt in den letzten Jahren wieder. Und insofern werden solche Verschwörungstheorien, aber dann gar nicht antisemitisch aufgeladen, dann natürlich wieder extrem attraktiv. Und wir sind dann irgendwann in der Diskussion darauf gekommen, dass wir gesagt haben, naja, man delegitimiert doch eigentlich die berechtigte Kritik an der Art und Weise, wie die Bush-Regierung 9/11 instrumentalisiert hat, wenn man denen jetzt auch noch unterstellt, dass sie dahinter stecken. Das heißt, Anti-Amerikanismus kann auch ohne Antisemitismus funktionieren. Das ist durchaus möglich, genauso wie der Antisemitismus auch ohne den Anti-Amerikanismus laufen kann. Also wenn wir an all die Verschwörungstheorien zum großen Austausch denken. Das hat mich übrigens gewundert, dass das nicht kam in der Umfrage, die sie da gemacht haben. Stimmt, wo dann ja ganz oft eben George Soros genannt wird als der große Strippenzieher. Das ist ja was mittlerweile weit über Ungarn hinaus wirkt, dass also die Leute Soros als denjenigen sehen, der da im Hintergrund die Fäden in der Hand hält. Da haben wir dann natürlich einen extrem ausgeprägten Antisemitismus oder bei dieser Sache, dem Macron-Beispiel und Notre Dame, das ich erwähnt habe, wo dann also nie vergessen wird zu erwähnen, dass das ja ein Rothschild, dass er bei einer Rothschildbank gearbeitet hat. Da kommt dann der Antisemitismus ohne den Anti-Amerikanismus.
Aber woher kommt diese Verbindung dazwischen zwischen Verschwörungstheorien und Anti-Amerikanismus oder Antisemitismus?
Ich glaube, das liegt daran, dass Verschwörungstheorien immer Machttheorien sind. Verschwörungstheorien drehen sich immer darum, wer hat eigentlich die Macht, wer zieht eigentlich die Strippen, und dann landet man halt ganz schnell bei den üblichen Verdächtigen. Das sind ganz offensichtlich in unserer Welt die USA, weil das ist also trotz allem Gerede natürlich vom Niedergang des amerikanischen Imperiums, das ja auch komplett berechtigt ist, immer noch die mit Abstand mächtigste Militärmacht und wirtschaftlich einflussreichste Nation auf dieser Welt. Und man landet dann natürlich quasi bei so geheimen Strippenziehern, die angeblich im Hintergrund die anderen wie Marionetten kontrollieren. Und dann ist man eben ganz schnell bei den Juden angekommen, weil natürlich in Deutschland und in Europa die mehr von der jüdischen Weltverschwörung eine ganz lange Geschichte hat. Und diese Erzählungen sind ja alle strukturähnlich. Das heißt, Verschwörungstheorien funktionieren eigentlich immer gleich und die kann man wunderbar mit antisemitischem Inhalt füllen, die kann man wunderbar mit antiamerikanischem Inhalt füllen oder mit beidem gleichzeitig. Es ist natürlich politisch viel korrekter, also gesellschaftlich viel akzeptierter heutzutage, den Anti-Amerikanismus offen vor sich herzutragen als den Antisemitismus, weswegen die USA oft also ganz direkt genannt werden in Verschwörungstheorien und die antisemitische Komponente dann oft eher so versteckt reinkommt. Das ist also bei modernen Verschwörungstheorien oft so, dass die diese Möglichkeit aufmachen, aber dann, außer sie wirklich aus dem extrem rechten Milieu, das Ganze gar nicht so sehr ausformulieren. Also Donald Trump zum Beispiel hält im Oktober 2016 eine Wahlkampfrede, wo er 45 Minuten von der Verschwörung der Welteliten zusammen mit Hillary Clinton gegen das amerikanische Volk fabuliert. Und da sagt er, naja, die Clinton, die trifft sich im Geheimen mit internationalen Bankern, um die Zerstörung der Souveränität der USA zu planen. Und jetzt kann man sagen, internationale Banker kann man natürlich auch wieder sehen als Chiffre quasi für den Antisemitismus, wenn wir wissen, was da für Stereotypen eben mit Juden verbunden sind. Aber es wird eben nicht ausformuliert, sodass Trump quasi sich jederzeit hinstellen kann, sagen kann, wie Antisemitismus, ich überhaupt nicht. Sehen wir jetzt ja auch bei diesen Tweets da wieder, also wo eben den vier Abgeordneten immer vorgeworfen wird, sie seien antisemitisch, wohingegen Trump selbst immer wieder so antisemitische Dinge auch bedient hat. Und das ist typisch für Verschwörungstheorien, so eine Art Dog-Whistling auch. Man sendet so Signale aus an eine bestimmte Gruppe, aber das macht es anderen Gruppen nicht unmöglich, trotzdem dann an die Verschwörungstheorie zu glauben.
Ja, das ist was ich immer wieder beobachte bei Leuten, die solche Verschwörungstheorien verbreiten. Das macht die AfD ja auch genauso oder zumindest in weiten Teilen. Diese Leute, die sich ins Netz stellen, das müssen nicht unbedingt PolitikerInnen sein. Es gibt ja auch viele Leute, die dann Verschwörungstheorien so verbreiten. Andreas Popp und Ken Jebsen sind in Deutschland auf jeden Fall wahrscheinlich mit die bekanntesten. Denken Sie, die glauben das wirklich, was sie da erzählen? Oder ist das auch wieder letzten Endes Macht haben wollen, Geld verdienen wollen damit etc.?
Das ist unfassbar schwierig und da kommt dann wieder so der Literaturwissenschaftler in mir durch, der sagt, wir können die Intention des Autors nicht kennen. Wir wissen nicht, was der Autor uns damit sagen wollte. Wir sehen quasi nur den Text und sehen, wie er wirkt. Es ist sicherlich so, dass Leute wie Pop oder Jebsen oder auch Alex Jones in den USA Verschwörungstheorien ganz strategisch einsetzen. Die wissen, was sie sagen dürfen und was sie nicht sagen sollen und wie sie es formulieren können und wie sie es nicht formulieren können. Aber das heißt natürlich nicht automatisch, dass sie nicht dran glauben. Es ist im Einzelfall, es ist unfassbar schwierig zu sagen. Also ich kann Ihnen ein Beispiel geben aus Ungarn. BuzzFeed hat ja sehr gut aufgearbeitet vor ein paar Monaten, wie diese George Soros-Verschwörungstheorien in Umlauf kamen. Dass das nämlich zwei Berater von Orban ganz gezielt entworfen haben und die haben sich ganz gezielt Soros rausgesucht, weil sie gesagt haben, das passt. Also der hat ungarische Wurzeln, der hat eine lange Geschichte, also so liberal-demokratische NGOs zu fördern, der ist Jude und so weiter. Das funktioniert alles. Das war also reines Kalkül und natürlich hat das niemand geglaubt. Auch Orban hat das nicht geglaubt. Ich habe aber in diesem Netzwerk, das Sie eingangs erwähnt haben, auch Kollegen, die sehr nah an der ungarischen Politik dran sind und die sagen mittlerweile, glaubt Viktor Orban das. Der glaubt mittlerweile selbst an diese Soros-Verschwörungstheorien. Vielleicht auch, weil es leichter ist, die Dinge dann überzeugender zu verkaufen, in Anführungszeichen, wenn man wirklich selbst davon überzeugt ist. Und insofern kann man nicht ausschließen, dass eben ja auch Leute wie Popp oder Jebsen an diese Verschwörungstheorien glauben, aber ich bin mir überhaupt nicht sicher, inwiefern das so ist.
Kommen wir zum Abschluss zu einer Verschwörungstheorie. Oder ein Fall, zu dem es ganz viele Verschwörungstheorien gibt und der deswegen finde ich so spannend ist, weil er halt nicht zu 100% wissenschaftlich andere Sachen beweisbar sind, nämlich das Attentat auf John F. Kennedy in Dallas. Haben Sie da eine eigene Theorie dazu?
Also ich habe, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch, Zweifel an der offiziellen Version. Da gibt es doch, da haben Sie recht, zu viele Ungereimtheiten. Allein die Tatsache, dass Oswald angeblich aus diesem Winkel als mittelmäßiger Schütze, als der er bekannt war, es geschafft hat, innerhalb von 7 Sekunden 3 Schüsse abzugeben, die im Grunde alle das Ziel getroffen haben, was kein Scharfschütze der Armee später reproduzieren konnte. Insofern habe ich Zweifel, dass die offizielle Version stimmt. Ich habe allerdings auch Zweifel an all diesen riesigen Verschwörungstheorien, die da ein groß angelegtes Komplott des militärisch-industriellen Komplexes oder der Kubaner oder der Mafia mit dem Ziel des Staatsstreiches sehen. Ich glaube, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt, dass das vielleicht eine kleine Gruppe war von Menschen, die sich gedacht haben, wir machen das jetzt mal. Don DeLillo hat in seinem großartigen Roman Libra eigentlich eine wunderbare Version entworfen. Da gibt es so eine Gruppe von frustrierten CIA-Agenten, die wollen ein Attentat auf Kennedy inszenieren, das aber fehlschlagen soll, um ihn einfach dazu zu bewegen, seine Kuba-Politik zu verändern. Und diese Gruppe stößt dann irgendwann auf Lee Harvey Oswald, den sie versuchen zu integrieren als Strohmann, was aber nicht so ganz funktioniert. Und im Endeffekt viel Verschwörung, aber genauso viel Chaos. Und was am Ende bei rauskommt, ist etwas, was niemand gewollt hat. Nämlich Kennedy ist tot und das war von Anfang an gar nicht der Sinn des Komplottes. Meine Lieblingstheorie aber, das ist gar keine wirkliche Verschwörungstheorie, sondern im Grunde so eine Anti-Verschwörungstheorie zum Kennedy-Attentat, ist ein Bericht des Kongresses aus den 70er Jahren. Die haben das ja mehrfach untersucht, also die amerikanische Politik und nach dem berühmten Warren Report. Und dann wird das eben nochmal untersucht und dann kommen sie zu dem Schluss, es hätte sein können, dass 2 verschiedene Attentäter, unabhängig voneinander, auf Kennedy geschossen haben. Die haben sich an denselben Tag und dieselbe Stelle und dieselbe Zeit ausgesucht und haben unabhängig voneinander quasi das Feuer auf den Präsidenten eröffnet. Da sieht man, wie verpönt Verschwörungstheorien in den 70er Jahren sind, dass also eine offizielle Untersuchung alles tut, um das Wort Verschwörung zu vermeiden. Mhm. Also selbst so eine absurde Annahme. Also bei Kennedy, ich glaube, ich weiß es nicht und ich vermute, wir werden es nie wirklich wissen.
Das sind sehr, sehr schöne Schlussworte. Vielen, vielen Dank für das Interview. Ich könnte jetzt ohne Probleme noch gut eine Stunde mit Ihnen weiterreden. Der Sendeplan lässt es leider nicht zu, aber vielleicht sehen wir uns nochmal wieder zu einer anderen Sendung. Vielleicht sogar dann mal eine Stunde nur über dieses berühmt-berüchtigte Kennedy-Attentat, was ja irgendwie so ein bisschen fast schon Auslöser für ganz, ganz viele andere Verschwörungstheorien waren. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ich sage es nochmal, Sie haben auch ein Buch geschrieben, das heißt Nichts ist, wie es scheint. Auf jeden Fall lesenswert. Und ihr hört mich und uns dann irgendwann vielleicht mal wieder und mich in 2 Wochen. Ansonsten, wenn ihr jetzt erst eingeschalten habt und das komplette Interview mithören wollt, dann könnt ihr das am Mittwoch in einer Woche 23 bis 0 Uhr tun. Oder ansonsten könnt ihr es auch immer nachhören. Ich werde es so bald wie möglich schneiden und auf wüste-welle.de stellen. Jetzt gibt es zum Abschluss nochmal ein klein bisschen Musik auf die Ohren und ich sage Tschüss. Und bis in 2 Wochen. Bis dahin dann auf Wiederhören.
Es ist nicht einfach, sich plötzlich wieder zu sehen. Es schleudert unsere Zeit mit voller Wucht zurück. Und als ob wir es nicht besser wüssten, spielen wir die Vermissten und fallen über uns her. Ein Moment voller Hoffnung, ein Moment voller Glück, in dem wir nicht an gestern denken und was morgen vielleicht ist. Denn dann würde es wieder wehtun, es wäre nicht das erste Mal. Wir versprechen uns nie wieder und glauben selbst nicht dran. Vielen Dank für alles, was mal war, für jeden guten Tag. Nun sage mir, wie war dein Leben ohne mich? Vielen Dank. Drehen sich Gedankenspiele, was wär gewesen, wenn, wo würden wir heute stehen? Wir denken an unsere alten Ziele und suchen nach dem Fehler in unserem System. Warst du nach uns einsam oder fühltest du dich frei? Und was hast du gemacht in all der Zwischenzeit? Es ist nicht leicht, das einzusehen, doch wahrscheinlich war es so. Was wir uns geben konnten, war damals nicht genug. Vielen Dank für alles, was war. Dann drehen wir uns um und laufen dabei los. Vielen Dank!